SWR 2 Lesenswert Magazin.
Dazu begrüßt sie heute Katharina Borchardt. Sechs neue Bücher, von schön bis schrecklich, von eng bis weit. Das ist das Programm in der kommenden Stunde. Genauer gesagt, wir beleuchten Familienlügen in Hessen und gehen wandern in der Schweiz. Wir erleben ein syrisches Wüstengefängnis und den Angriff eines kolossalen Wals im Pazifik. Wir werden gekündigt in Deutschland und züchten Bienen in der Ukraine. Sechsmal Horizonterweiterung. Das alles mit und durch und in den neuen Büchern von Andreas Meyer und Mark Twain, von Mustafa Khalifa und Owen Chase, von Philipp Schönthaler und Andrei Kurkov. Die Musik dazu kommt vom Album Tour d'Horizon von der Band David Hellbock's Random Control. Andreas Meyer arbeitet an einem gewaltigen Romanzyklus. 11 Bände wird das Projekt am Ende umfassen, das er Ortsumgehung nennt. Denn genau das macht er darin. Er umgeht den Ort, aus dem er stammt, Friedberg in der hessischen Wetterau. Beziehungsweise er bewegt sich langsam aus diesem Ort hinaus, und zwar umkreisend. Ausgangspunkt war 2010 das Zimmer. So hieß der erste Band in Meyers Erinnerungszyklus. Dann folgte das Haus, die Straße, der Ort, der Kreis und die Universität. Immer größer wurde Meyers Radius, so hatte er die 11 Bände angelegt. Jetzt aber der totale Rückfall. So scheint es, denn Band 7 heißt jetzt wieder die Familie. Und darin geht, nein fällt, nein stürzt Andreas Meyer in seine Familie zurück. Jörg Margenau stellt den Roman nun genauer vor.
Als Andreas Meyer 2010 den schmalen Roman »Das Zimmer« vorlegte, wusste er schon, dass darauf noch 10 weitere autobiografische Bände folgen würden. Auch die Titel hatte er bereits festgelegt. In konzentrischen Kreisen erweiterte er von Band zu Band seinen Bewegungsspielraum. Vom Zimmer, zum Haus, zur Straße, zum Ort. Und in jedem Band gerieten andere Figuren der Meyerschen Familienkonstellation in den Blick. Dabei war Meyers Familienforschung immer auch eine Selbstanalyse, eine genaue Beobachtung, wie die eigene Person in ihrer Umwelt wächst und wird. Zuletzt war er den Zwängen der Herkunft einigermaßen entkommen, hatte sich an der Universität in Frankfurt eingeschrieben und ein eigenes Zimmer mit Matratze bezogen. Der neue, 7. Band heißt nun allerdings »Die Familie«. Darin kehrt Meyer überraschenderweise noch einmal an den Ausgangspunkt zurück, um die Topographie seiner Kindheitslandschaft neu auszumessen. Warum er das tut, erschließt sich erst vom Ende aus. Das riesige Grundstück in Friedberg mit seinen Obstbäumen, der alten Mühle, dem ehemaligen Steinmetzbetrieb und dem neu gebauten Elternhaus ist zunächst eine mythische, idyllische Kindheitswelt.
Mein Urgroßvater Karl hatte auf dem Gelände einen großen Obstgarten, hielt dort Hühner und Ziegen, hatte zahlreiche Apfelbäume und ein riesiges Fass, aus dem er den Anwohnern Apfelwein ausschenkte. Die Nachbarn brachten ihre Gläser mit und dann saßen sie auf Bänken im Schuppen neben dem Fass, aßen Walnüsse und tranken Süßen und im neuen Jahr den fertigen Apfelwein.
Doch die Idylle trügt schon damals. Bereits das Kind Andreas kann die juristischen Verhältnisse aufsagen, die eine andere Sprache sprechen. Welche Parzelle gehört der Mutter, welche Onkel Heinz und welche Onkel J? Warum gehört die Firma der Mutter? Die Besitzverhältnisse sind wesentlich, weil sie auch die Verhältnisse zwischen den Familienmitgliedern prägen. Aber es dauert lange, bis Andreas und seinem Bruder als Heranwachsenden endlich klar wird, dass Onkel Heinz nicht eines Tages komisch geworden ist, wie die innerfamiliäre Sprachregelung lautet, sondern dass die Mutter ihn beim Erbe stillschweigend übervorteilt hat. Wie darüber gesprochen bzw. eben nicht gesprochen wird, wie aus Schweigen Lügen und aus Lügen Legenden werden, darum geht es nun im Roman »Die Familie«. Die entscheidenden Sätze spricht dabei der 5 Jahre ältere Bruder.
Es ist in einer Familie wie unserer völlig egal, was du mit eigenen Augen gesehen hast. Es ist egal, wie es dir vorkommt, was du mit eigenen Augen gesehen hast. Eigene Augen sind keine Kategorie.
Was sie als Kinder vom Dachfenster des Elternhauses gesehen haben, war ein Bagger, der eines Abends die Mühle umrundete und mit der Schaufel zum Einsturz brachte. Dieser kalte Abriss des denkmalgeschützten und deshalb unverkäuflichen Gebäudes durfte jedoch nicht als solcher bezeichnet werden, sondern musste als Unfall bei der Dachsanierung erscheinen. Eine jahrelange gerichtliche Auseinandersetzung schloss sich an, die Meyers juristisch versierter Vater schließlich gewann. Das, was die Kinder gesehen hatten, durften sie so nie aussprechen. Und die Eltern sprachen auch zu Hause in der offiziellen Sprachregelung wie vor Gericht. Andreas nimmt sie als Avatare wahr, als Schablonen ihrer selbst, die in einer künstlichen Scheinwelt agieren, bis er schließlich sogar an sich selbst zweifelt. Die eigentliche Pointe des Buches aber führt noch weiter zurück in die Familiengeschichte, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts und betrifft die Firma des Urgroßvaters, das Grundstück und die Herkunft des Familienvermögens. Auch diese unschöne Geschichte, die mit einstmals jüdischem Besitz zu tun hat, wurde in der Familienhistorie durch angenehmere Wahrheiten ersetzt und also verleugnet. So wird aus Andreas Meyers »Die Familie« eine exemplarische deutsche Schweigegeschichte. Doch Meyers eigentliche, verstörende Entdeckung besteht darin, dass auch seine Generation, 1967 geboren, die glaubte, in eine kritische Aufarbeitungshaltung hineingewachsen zu sein, mehr elterliches Schweigen, Leerstellen, Mythen und Legenden übernommen hat, als sie ahnte. Für den Erzähler Andreas Meyer hat das fatale Konsequenzen. Nicht nur er als Person, sondern sein ganzes Schreiben steht plötzlich zur Disposition.
Wir sind die Kinder der Schweigekinder. Ich habe immer gewusst, dass nichts erzählt wurde. Das war mir schon klar. Aber ich habe das, was ich sagen soll, für normal gehalten. Man redet eben über diese Zeit nicht. Mein Gott, weißt du, was das für das bedeutet, woran ich die ganze Zeit schreibe? Es bedeutet, dass es mich gar nicht gibt. Ich schreibe die ganze Zeit Nachkriegsliteratur, ohne es zu merken. Entschuldigungsliteratur. Ich? Aus meiner Herkunft habe ich ein metaphysisches Konstrukt gemacht. Und es hat so gut funktioniert.
Um zu dieser Erkenntnis vorzudringen, musste Meyer noch einmal an den Ausgangspunkt seines Unternehmens zurück. Von hier aus bekommt die eigene Kindheit eine ganz andere, beängstigende Dimension. Die Familie ist keine fiktionale Geschichte. Was Meyer schreibt, ist ja alles wahr. Alle seine Figuren gibt es wirklich. Natürlich wie immer unter dem Vorbehalt, dass das Erzählen jede Wirklichkeit in eine Fiktion verwandelt. Das erweist sich hier nun aber keineswegs als befreiender schriftstellerischer Akt, sondern als vertrackte Fortschreibung der Familiengeschichte, in der die innerfamiliären Legenden das Schweigen und die Lüge bemänteln. Dass er selber diesen Zusammenhängen auf den Leim gegangen ist, das ist Meyers selbstkritische Schlussfolgerung. Er erkennt den familiären Voraussetzungen des eigenen Erzählens gegenüber immer noch zu gutgläubig gewesen zu sein. Meyers Stärke ist stets das Ineinander von erzählerischen und essayistischen Passagen gewesen. Beschreibung und Analyse gehören bei ihm zusammen. Reflexive Elemente boten jedoch als Distanzierungsmittel zugleich einen Rückzugsraum. Der fällt nun weg, wenn Meyer erkennen muss, dass die Familiengeschichte, wie auch er sie kolportierte, auf falschen Voraussetzungen beruhte. Wer sind wir also wirklich? Wo können wir uns positionieren, wenn jede Wahrheit, auf der wir bauen, auf einer Unwahrheit basiert? Literarisch wirkt der Roman »Die Familie« in der bloßen Wiedergabe der Gespräche von einst gelegentlich allzu kunstlos, bloß dokumentarisch und scheint der bisher schwächste Part der Ortsumgehung zu sein. Vom schockierenden Ende her gelesen, hat dieses Buch aber seine Notwendigkeit, indem es die Voraussetzungen des ganzen autobiografischen Projektes erschüttert. Von hier aus müsste man auch die früheren Bände noch einmal mit anderen Augen lesen und darf gespannt sein, wie Meyer in den jetzt noch ausstehenden Bänden die Schweigespirale durchbricht.
Jörg Margenau besprach Die Familie, den neuen Roman von Andreas Meyer. Wie alle Bände des Projektes Ortsumgehung ist auch dieser im Surkamp Verlag erschienen. Oh, In den Jahren 1878-79 reiste Mark Twain durch Europa. Damals war er Mitte 40, hatte seinen Tom Sawyer schon publiziert. Huckleberry Finn folgte ein paar Jahre später. Dazwischen machte er Urlaub. Und dafür nahm er sich richtig viel Zeit. Er bereiste Deutschland und die Schweiz, Frankreich und Italien und er schrieb darüber. Sein Reisebericht erschien 1880, ein Jahr nach seiner Rückkehr nach Amerika. Die deutsche Ausgabe, Bummel durch Europa, gibt es aktuell leider nur noch in einer Billigausgabe. Deswegen ist es sehr schön, dass der Diogenes Verlag für alle Fans der Schweiz zumindest einmal die Schweiz-Kapitel herausgelöst und neu herausgegeben hat. Immerhin rund 300 Seiten. Dieses Buch möchte ich jetzt ganz kurz vorstellen, denn ich finde, dass es sich sehr gut als Sommer- und Reiselektüre eignet. Denn Twain hatte Spaß auf seiner Reise. Er schaute sich Luzern an, Interlaken und Genf. Er kraxelte an der Rigi, am Matterhorn und am Mont Blanc. Dabei gerät er immer wieder in komische Situationen. Mal will er ein Wanderdiplom kaufen, wird aber abgewiesen. Mal verschläft er einen alpinen Sonnenaufgang und wird erst zum Sonnenuntergang wieder wach. Und weil in der Schweiz, Zitat, ein Mann nach seinem Alpenstock bewertet wird, ist auch er immer auf der Jagd nach Abzeichen für seinen eigenen Wanderstab. Landschaftsbeschreibungen durchmengt mit kleinen Anekdoten und maliziösen Bemerkungen über andere Touristen. Das liest sich sehr, sehr nett. Das ist aber auch ein interessantes historisches Zeugnis. Denn hier erleben wir, ganz nebenbei, auch ein sich professionalisierendes Tourismusgewerbe. Twain hat schon den Baedeker im Rucksack und überall gibt es Bergführer, Gaststätten und sogar Souvenirshops. Die Schweiz war schon sehr früh dabei, ihre Berge zu vermarkten und damit sehr erfolgreich. Das kann man hier nochmal sehr genau miterleben. Also eine anregende Lektüre dieses Schweizbuch von Mark Twain, auch wenn es ein bisschen abrupt anfängt und auch ein bisschen abrupt aufhört. Twains Schweiz-Episode gehört eben eigentlich in einen größeren Erzählzusammenhang. Trotzdem kann man mit Twain die alpine Bergwelt bereisen und man erlebt den Autor auch hier als präzisen Beobachter und als humorvollen Realisten. Ganz so, wie er sich auch in Tom Sawyer und Huckleberry Finn zeigt. In der Schweiz heißt das Buch ganz schlicht. Übersetzt von Anna-Maria Brock ist es jetzt als Taschenbuch im Diogenes Verlag erschienen. Einen Bericht aus einem syrischen Gefängnis. Den hat jetzt Mustafa Khalifa vorgelegt. 13 Jahre lang war er ohne Anklage inhaftiert, auch im berüchtigten Wüstengefängnis Tadmor. Davon erzählt er in seinem nun erschienenen Roman Das Schneckenhaus. Ein Bericht von Dreck und Läusen, von Hitze und Schlägen und von den Jahren, die einfach so vergehen. 2006 kam Mustafa Khalifa frei mit Ende 50. Er floh aus Syrien und lebt heute in Frankreich. Deswegen konnte er auch den Roman schreiben, der auf eigenen Erlebnissen basiert. Dina Netz hat Das Schneckenhaus gelesen und mit der Übersetzerin Larissa Bender darüber gesprochen.
Der Ich-Erzähler hat in Paris Regie studiert. Seine Freundin möchte in Frankreich bleiben, aber er will in seiner Heimat arbeiten, in Syrien. Bei der Rückkehr wird er direkt am Flughafen von Damaskus abgefangen und ins Gefängnis geworfen, ohne Anklage. Auftakt zu einer 13-jährigen Tortur mit mehreren Stationen. Die längste Zeit wird er im berüchtigten syrischen Wüstengefängnis Tadmor inhaftiert, der arabische Name für die bei Touristen einst so beliebte Stadt Palmyra. Mustafa Khalifa, arabisch Khalifa, hat für den Roman autobiografische Erfahrungen vermischt mit Berichten seiner Mithäftlinge. Erst später erfährt der Erzähler, dass er wegen Mitgliedschaft in einer Muslimbruderschaft verhaftet wurde. Das ist völlig absurd, weil er aus einer christlich-katholischen Familie stammt. Sein Versuch, dieses Missverständnis aufzuklären, wendet sich allerdings gegen ihn. Denn natürlich glaubt ihm das Gefängnispersonal nicht, dafür umso mehr seine Mitgefangenen. Sie sind echte Muslimbrüder, schneiden ihn künftig oder bedrohen ihn ihrerseits. So kommt zur Haft unter grausamen Bedingungen noch die Isolation hinzu. Ein Grund dafür, dass der Erzähler beginnt, in seinem Schneckenhaus, in das er sich innerlich zurückzieht, Tagebuch im Kopf zu führen.
Ich habe den größten Teil dieses Tagebuchs im Wüstengefängnis geschrieben, wobei das Wort Schreiben nicht ganz korrekt ist. Im Wüstengefängnis gibt es keine Stifte und kein Schreibpapier. In jenem riesigen Gefängnis, das über 7 Höfe verfügt und dazu über Hof 0, sowie über 37 Gemeinschaftszellen und etliche neue Zellen, die noch keine Nummern haben, über verschiedene Zimmer und alte französische Zellen in Hof 5. In diesem Gefängnis in der Wüste, zwischen dessen Mauern zeitweise mehr als 10.000 Gefangene einsaßen und in dem die höchste Anzahl an Akademikern in diesem Land untergebracht war, in diesem Gefängnis sahen die Gefangenen, manche von ihnen verbrachten mehr als 20 Jahre dort, niemals ein Blatt Papier oder einen Stift.
Mustafa Khalifa hat auch seinen Roman »Das Schneckenhaus« in tagebuchartiger Form verfasst, aus dem Gedächtnis und ohne Orts- und Datumsangaben. Das Buch besticht durch seine Schlichtheit, die betont undramatische Sprache, in der Khalifa von schlimmsten Gräueln erzählt. Die Übersetzerin Larissa Bender lobt,
dass er tatsächlich einen Spannungsbogen schafft, dadurch, dass mehrere Geschichten sich aufbauen. Und ich finde auch, dass er die Brutalität, die dort in dem Gefängnis stattfindet, auf eine Art und Weise beschreibt, die ein Leser noch gut ertragen kann. Also es ist natürlich ein furchtbar trauriges Buch, aber es ist nicht ein Buch, wo man sagen kann, das ist jetzt einfach alles nur brutal und das kann man nicht lesen, meiner Meinung nach.
In knappen, verdichteten Szenen gibt der Autor Einblick in Dinge, von denen man nicht glauben mag, dass Menschen sie Menschen antun können. Viele Häftlinge überleben die Folter nicht oder sie werden willkürlich von den Wachen umgebracht. Von den zusammen mit dem Erzähler Eingelieferten sind am Schluss des Romans fast alle tot. Zum Auspeitschen werden die Gefangenen beispielsweise an den Füßen in die Luft gezogen.
Mit der zweiten Schmerzwelle und dem Aufbrausen in der Brust explodiert die in der Lunge eingeschlossene Luft in einem quälenden Schrei. Ich spüre, wie er aus dem Schädel dringt, aus den Augen. Ich schreie, ich brülle, die Füße hängen fest in der Luft. Alle meine Versuche, sie zu bewegen, auszuweichen, sind erfolglos. Sie lösen sich von mir, sie sind nur noch Quelle des Schmerzes. Ein Draht verbindet sie mit dem Unterleib und der Brust. Gegeneinander prallende Wogen des Schmerzes. Eine Woge entsteht, breitet sich aus, steigt in die Höhe, über den Unterleib, den Bauch, die Brust, dann bricht sie sich im Kopf. Schreien, vor Schmerz, vor Entsetzen, aus Erniedrigung, aus Fassungslosigkeit, Unverständnis und Ungläubigkeit.
Mustafa Khalifa wurde in den 1990er Jahren freigelassen, durfte aber erst 2006 in die Vereinigten Arabischen Emirate ausreisen. Heute lebt er in Paris. Deshalb erschien »Das Schneckenhaus« erst 2007 auf Französisch und 2008 in Beirut auf Arabisch. Khalifas Übersetzerin Larissa Bender sagt, Beirut war immer schon der Umschlagplatz für syrische Literatur.
In Syrien wurde die Literatur natürlich immer zensiert. Es gibt einige Autoren, die haben vielleicht mal versucht, ein bisschen was zu veröffentlichen in Syrien, aber nach dem ersten Buch sind sie meistens alle nach Beirut gegangen, wenn sie etwas kritisch waren.
Als 2011 der arabische Frühling auch Damaskus erreichte und die Aufstände gegen das syrische Regime begannen, zirkulierte das Schneckenhaus dann auch in Syrien. Denn
die Mauer der Angst ist durchbrochen worden. Und dadurch haben viele Leute plötzlich sich für die Situation interessiert und Bücher gelesen, die sie vorher nicht gelesen haben und Dinge erfahren, die sie vorher nicht gewusst haben. Es wurde ja nicht darüber gesprochen, was in Tadmor passiert ist. Es war ja alles tabu, darüber zu sprechen. Plötzlich beginnen die Schriftsteller, darüber zu schreiben. Mustafa Khalifa hat das Buch schon nach seinem Gefängnisaufenthalt geschrieben, aber es war ja in Syrien verboten. Natürlich haben die Leute es gelesen, unterm Ladentisch oder sonst wo, vielleicht als PDF oder so, aber es war ja nicht einfach zu lesen. Und mit Beginn der Revolution war das einfacher, weil es gab plötzlich Gebiete, wo das Assad-Regime nicht so die Kontrolle hatte.
Eine Kontrolle, die die Regierung inzwischen zurückgewonnen hat, in einem brutalen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Mustafa Khalifas Roman zeigt, dass diese Gewalt schon viel älter ist als der aktuelle Krieg, dass bereits der Vater Assad die Saat gelegt hat, die der Sohn heute weiterpflegt. Dass Menschen willkürlich verhaftet werden und verschwinden, ist auch im heutigen Syrien gang und gäbe. Mustafa Khalifas Roman »Das Schneckenhaus« hat also traurige Aktualität. Über die wichtige politische Botschaft und das literarische Dokument hinaus ist es aber auch ein betont undramatischer und überzeugend literarisierter Bericht über das gesamte Spektrum menschlichen Handelns.
Das Schneckenhaus heißt der autobiografisch gefärbte Roman von Mustafa Khalifa. Larissa Bender hat ihn aus dem Arabischen übersetzt. Erschienen ist er im Weidle Verlag. Sie hörten eine Besprechung von Dina Netz. Moby Dick ist Herman Melvilles bekanntester Roman, die Geschichte von der fanatischen Jagd auf den weißen Wal. Diese Woche haben wir mehrfach an Melville erinnert, denn er wurde am 1. August 1819 geboren, also vor genau 200 Jahren. Melville erzählte aus eigener Erfahrung, denn er fuhr selbst einige Jahre lang zur See. Aber er las auch mit großem Interesse historische Berichte über Seefahrt, Walfang und Schiffbruch. Ein Bericht hat ihn dabei besonders beeindruckt, nämlich der von Owen Chase. Owen Chase war 1820, da war Melville noch ein Kleinkind, der erste Mart auf der Essex. Die Essex war ein Schiff, das Wale jagte und das bei einer solchen Jagd schließlich selbst von einem enormen Wal angegriffen wurde. Diesen Angriff beschrieb Chase später sehr genau, was wiederum Melville für seinen Moby Dick inspirierte. Wir hören diese spektakuläre Passage aus Chase' Bericht einmal und sprechen anschließend darüber.
Ich war gerade damit beschäftigt, die Leinwand aufzunageln, als ich einen besonders großen Pottwal erspähte, der, soweit ich das auf die Entfernung beurteilen konnte, eine Länge von gut 25 Metern haben mochte. Er kam etwa 100 Meter vor unserem Bug an die Wasseroberfläche und lag still mit dem Kopf in Richtung des Schiffes. Zwei- oder dreimal blies er, dann tauchte er ab. In weniger als 2-3 Sekunden kam er wieder hoch, eine Schiffslänge vor uns, und hielt mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 3 Knoten direkt auf uns zu. Das entsprach auch der Geschwindigkeit des Schiffes zu diesem Zeitpunkt. Seine Erscheinung und sein Verhalten kamen uns anfangs unverdächtig vor, doch während ich dastand, seine Bewegungen beobachtete und erkannte, mit welcher Schnelligkeit er auf uns zukam, befahl ich augenblicklich dem Jungen, am Steuerruder hart anzulegen, mit der Absicht abzuscheren und ihm aus dem Weg zu gehen. Die Worte hatten kaum meinen Mund verlassen, da war er in vollem Tempo dicht vor uns und traf das Schiff mit dem Kopf unmittelbar vor der Fockrüste. Er gab uns einen solch entsetzlichen, gewaltsamen Stoß, dass es uns beinahe alle auf unsere Gesichter warf. Das Schiff schoss so urplötzlich heftig auf, als sei es auf einen Fels aufgelaufen, und erzitterte für einige Sekunden wie ein Laubblatt. Wir starrten einander in kolossaler Verwirrung an, gar zu fassungslos, um noch der Sprache mächtig zu sein. Etliche Minuten verstrichen, bevor wir uns so weit fingen, den fürchterlichen Unfall zu begreifen. Und in dieser Zeit glitt der Wal unter das Schiff, streifte unseren Kiel, während er uns passierte, und kam an unserer Leeseite wieder hoch, wo er für den Zeitraum einer Minute auf der Oberfläche des Wassers lag, anscheinend benommen durch die Macht des Zusammenstoßes. Dann setzte er sich plötzlich wieder in Bewegung und schwamm leewärts weiter.
Tage des Grauens und der Verzweiflung heißt das Buch, in dem man Owen Chase' Bericht nun selbst nachlesen kann. Man erfährt alles vom Angriff des Wals, der übrigens noch weitergeht, dann vom Untergang der Essex und der monatelangen Irrfahrt der schiffbrüchigen Besatzung auf dem unendlichen Pazifik. Herausgegeben hat den historischen Bericht der Publizist Michael Klein. Er ist mir nun zugeschaltet. Das freut mich sehr. Guten Tag, Herr Klein.
Und guten Tag, Frau Borchert.
Ja, einige Seemänner starben ja auch in den Rettungsbooten. Owen Chase aber überlebte. Deshalb konnte er ja glücklich nach Nantucket in Massachusetts zurückkehren. Das war damals so eine Art Walfängerhauptstadt. Und deshalb konnte er auch vom Walangriff und der anschließenden Irrfahrt berichten. Ist sein Bericht denn glaubwürdig oder spinnt er hier auch Seemannsgarn?
Nein, sein Bericht ist absolut glaubwürdig. Er hat eine sehr reflektierte Haltung zu all den Ereignissen, die ja sehr traumatisch waren. Es war ja, muss man sich vorstellen, eine dreimonatige Grenzsituation, die die Männer überlebt haben, die acht, die insgesamt überlebt haben. Er hat angefangen, schon im Walfangboot, das ja dann als Rettungsboot gedient hat, sich Notizen zu machen, weil er nämlich aus dem Schiff seine Seekiste retten konnte. Und in dieser Seekiste war Papier und Bleistift. Und trotz all der Entbehrungen, Hunger, Durst, den Anstrengungen des Ruderns, den Stürmen hat er immer wieder Aufzeichnungen gemacht und später dann in seinem Buch, in seinem authentischen Bericht verarbeitet. Es ist ungemein auffallend, dass sein Stil sehr sachlich, sehr nüchtern ist. Es gibt keinen Versuch, etwas dramatischer zu schildern, als es war. Es ist auch kaum möglich, es dramatischer zu schildern, weil es eben wirklich grenzwertig und extrem war. Und es hat ja noch 7 weitere Überlebende gegeben, die, falls Owen Chase etwas dazu erfunden hätte, Einspruch hätten einlegen können. Insofern ist es wirklich Glaubwürdigkeit absolut.
Das ist ein sehr präziser und absolut fesselnder Bericht, fand ich auch. Sie sagen sachlich, authentisch, reflektiert. Es ist aber auch eine Abenteuergeschichte, denn einmal zum Beispiel treffen die schon sehr geschwächten Seeleute auf eine Insel, die sie dann sozusagen ausplündern. Sie fangen da alle Vögel und sie sammeln alle Vogeleier aus den Nestern. 3 Seeleute entscheiden sich, dort auf der Insel zurückzubleiben. Die anderen fahren weiter, immer unter der brennenden Äquatorsonne. Faszinierte Sie denn auch diese Abenteuergeschichte an diesem Text, dass Sie ihn dann eben auch neu herausgegeben haben?
Ja, unbedingt. Also ich bin ein Fan der Abenteuerliteratur, also Melville, Robert Louis Stevenson, Walter Scott, da gibt es ganz viele, die ich wirklich, die zu meinen Lieblingsautoren zählen. Die Mischung aus historischem Bericht und Abenteuer hat mich schon immer fasziniert und es ist auch ein Buch, das bei der Arbeit sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Das Abenteuerliche verbunden eben mit dem Wissen, dass es das Buch ist, das Melville inspirierte. Dazu die Recherche, die man anstellt, um die Hintergründe noch weiter zu klären. Das hat sehr viel Freude gemacht.
Diesen Text von Chase, den unterbrechen Sie selbst, manchmal durch sowas wie eingeschobene Erklärkapitel. Die sind dann auch auf graues, also so andersfarbiges Papier gedruckt, sodass man sie deutlich auch als Einschub erkennen kann. Und in diesen Zwischenkapiteln ordnen Sie Dinge ein, die bei Chase erwähnt werden. Also Sie erklären zum Beispiel, wo sich die Schiffbrüchigen gerade befinden oder dass Sie die Insel, auf der Sie kurz anlanden, falsch benennen. Ja, oder Sie drüsseln zum Beispiel die Geschichte der Walangriffe auf Walfangschiffe auf. Mhm. Wie oft das damals überhaupt vorkam? Eigentlich gar nicht so oft, oder?
Es ist in der Tat so, dass Wale zwar vom Mittelalter her als gefährlich galten, das liegt daran, dass riesengroße Ungetüme gestrandet waren, das hängt mit den Legenden zusammen, was sich im Meer alles an großartigen Monstern tut, aber zur Zeit, als Melville Moby Dick geschrieben hat, war durch die Walfängerei längst klar, dass Wale sehr harmlose Tiere sind. Im Gegenteil, die Art und Weise, wie sie sich jagen ließen, führte eher dazu, dass man annahm, dass sie nicht aggressiv sind. Es gibt dann legendenhafte Wale, die Melville als Beispiele anführt, Neuseeland Jack oder Mocha Dick oder Timor Tom, die als besonders aggressiv galten. Wenn man sich allerdings in die historischen Berichte vertieft, stellt man fest, dass das Aktionen von Walen waren, die in unmittelbarer Bedrohung sich gegen das Verfolgtwerden gewendet haben, also die Todesfurcht spürten und sich dann gegen die Verfolger gewendet haben. Aber normalerweise sind die Angriffe von Walen, also auch der berüchtigten, angeblich besonders aggressiven Walen, lediglich Angriffe auf Walfangboote, die sie verfolgen.
Also die Wale verteidigen sich im Grunde in erster Linie selbst. Das ist eine Notwehrsituation. Genau. Und die einzigen, die bösartiges Verhalten an den Tag legen, das sind tatsächlich die Walfänger selbst. Sie erzählen auch, wie Herman Melville den Bericht von Owen Chase kennenlernte. Denn er las ja viele dieser Berichte. Und was übernahm Melville dann nun genau aus Chases Bericht für seinen berühmten Moby Dick?
Also die entscheidende Szene ist natürlich der Angriff des Wals auf das Schiff. Bei Melville der Angriff im Finale auf die Pequod. Und den hat er übernommen und das war auch der Ausgangspunkt für den ganzen Roman. Wobei dieser Roman natürlich in 2 Teilen entstanden ist. Herman Melville hat ja sehr viel aus seinem eigenen Erleben als Seemann geschöpft. Diese vielen dokumentarischen Kapitel lassen darauf schließen, dass es einen ersten Versuch gab, zunächst mal ein Buch über den Walfang allgemein zu schreiben. Man weiß, dass die Figur des Ahab erst relativ spät in den Roman gekommen ist.
Des Kapitäns.
Des Kapitäns, genau, der von diesem Rachegedanken besessen ist und der diese mythische Qualität in die Geschichte bringt. Und der Ausgangspunkt war allerdings dieser Walangriff, der bei Melville, der natürlich wusste, dass man in einem Roman die Dinge anders anordnen kann als in einem authentischen Bericht, der den wirklichen Ereignissen folgt, wird eben das, was bei Owen Chase die Dinge zum Beginn und zum Beginn der Ereignisse macht, wird bei ihm eben der Schluss und das große Finale. Das ist zum Teil wörtlich übernommen, also der Satz zum Beispiel, großer Gott, wo ist denn das Schiff? Wörtlich steht er so bei Owen Chase und kommt dann auch bei Melville vor.
Und er ließ sich auch noch von anderen Texten inspirieren für seinen Moby Dick, den Weißen Wal. Der Weiße Wal, das ist ja nochmal ein ganz eigener Topos in der Seefahrerliteratur. An den Bericht von Owen Chase hängen Sie in Ihrem Buch noch einen zweiten historischen Bericht von Jeremiah N. Reynolds mit dem Titel Mocha Dick, der Weiße Wal des Pazifik. Warum heißt der Wal denn hier Mocha Dick und was erzählt Reynolds von ihm?
Also Mocha Dick ist ein legendenhafter Wal, der von Owen Chase ist ja sozusagen namenlos geblieben. Und Mocha Dick, wie der Name schon sagt, Moby Dick, Mocha Dick, war ein legendenhafter, für seine Aggressivität unter Seeleuten berüchtigter Wal. Wie viel davon Legende ist, wie viel Wahrheit, das ist wirklich eine Frage für das Seemannsgarn und für die Übertreibung der Geschichten der Seeleute. Das war ein zweiter Bericht, der Melville inspiriert hat. Hier geht es um einen Wal, der Walfangboote angreift. Melville hat meines Erachtens den Namen deswegen für seinen Roman genommen, weil es eben ein schon unter Seeleuten eingeführter, bekannter Name war. Mocha Dick ist zu verschiedenen Zeiten gesichtet worden und es ist längst nicht sicher, dass alle Sichtungen, die sich darauf berufen, eher sei es gewesen, wirklich ihn beschreiben. Die Beschreibungen der Seeleute sind teilweise ganz unterschiedlich. Mal ist er vollkommen weiß, mal gibt es nur einen weißen Streifen, mal sieht er nur weißlich aus. Herman Melville beschreibt, dass Moby Dick zu gleichen Zeiten an verschiedenen Orten gewesen sein kann. Auch das gehört zu dieser Legendenhaftigkeit von Mocha Dick, der eben an einem Ort gesichtet wurde und der Legende eines anderen Schiffes nach kurz darauf an einem ganz anderen Ort, den er hätte gar nicht erreichen können. Und diesen zweiten Bericht, der Melville inspiriert hat, habe ich eben gerne und passend auch noch zum Melville-Geburtstag mit hineingenommen.
Passt wunderbar, finde ich. Interessant ist auch, dass dieser Mocha Dick eben auch ein besonders auffälliges Tier war, eben so eine Art Albino-Wal, könnte man sagen. Inwieweit nutzte Melville denn auch diesen zweiten Text dann, diesen zweiten historischen Bericht und inwieweit wandelte er ihn auch ab?
Also es ist so, dass die Geschichte von Moby Dick in der Grundkonstellation ja relativ einfach ist und auf genau diese hier im Buch vereinten Texte zurückgeht. Das heißt, es ist der Angriff des Wals auf seinen Verfolger. Ahab verliert im Roman dabei sein Bein. Es ist der Rachegedanke. Es gibt dazu noch einen Punkt, den man vielleicht erwähnen sollte. Owen Chase ist später einer der erfolgreichsten Walfänger geworden, mit geradezu rekordverdächtigen Walfangquoten. Und es gibt eine Mutmaßung, dass das genau damit zu tun hat, dass er eben diese traumatische Erfahrung gemacht hat. Und so wie Ahab sich am Wal rächen will, dass es sozusagen eine zusätzliche psychologische, möglicherweise irrationale Motivation für Chase gewesen ist und dass er deswegen einer der erfolgreichsten Walfänger gewesen ist. Und diese Grundfabel des Romans findet sich eigentlich in diesen Grundideen bei Owen Chase und bei Jeremiah Reynolds wieder. Es wird allerdings bei Melville natürlich ungemein angereichert mit mythischer Qualität, mit Fachkunde über Walfang, über Walkunde. Es gibt essayistische Ausflüge. Also zwischen diesen beiden Berichten, die ihn inspiriert haben, und dem Roman entsteht noch ungeheuer viel.
Also die Berichte zum Roman oder die Berichte vor dem Roman. Owen Chase, Tage des Grauens und der Verzweiflung aus dem Morio Verlag. Ein Band, der auch den Text zu Mocha Dick von Jeremiah N. Reynolds enthält. Sowie umfangreiche Kommentare vom Herausgeber und Übersetzer Michael Klein. Und mit ihm sprach ich über den Band. Vielen Dank, Herr Klein.
Vielen Dank, Frau Borchert. Thank you.
Den Menschen zeigen in seiner Lebenswelt, das ist Philipp Schönthalers großes Talent. Klingt trivial? Ist es aber nicht, denn Schönthaler schaut so genau hin, dass bei ihm jeder Mensch in seiner Umgebung eine geradezu hyperrealistische Klarheit gewinnt. Das kann ein Taucher in der Tiefsee sein, ein Konsument in der Shopping Mall oder ein Reisender im Zug. Von ihnen erzählte Schönthaler in dem Band »Vor Anbruch der Morgenröte«. Damit begann er einen Erzählzyklus, den er »Leben und Dienste« nennt. Jetzt ist ein weiterer Band hinzugekommen, der Roman »Der Weg aller Wellen«. Darin begleiten wir einen Mann in einer computergesteuerten Arbeitsumgebung. Kennen wir alle. Wird hier aber auf die Spitze getrieben. Ulrich Rüdenauer stellt den Roman vor.
Jemand muss den Erzähler verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wird ihm eines Morgens der Zugang zu seiner Arbeitsstelle verwehrt. Das Ich, das namenlos bleibt, arbeitet in der Ads- und Sales-Abteilung des Rings, eines riesigen, undurchschaubaren Unternehmens. Wo dieser Hightech-Campus angesiedelt ist, erfährt man im neuen Roman von Philipp Schönthaler nur in Andeutungen. Klar scheint, man befindet sich an der amerikanischen Westküste. Die Gegend hat große Ähnlichkeit mit dem Silicon Valley. Die Ringer, so werden die Mitarbeiter genannt, sind nicht einfach Angestellte, sondern Teil einer verschworenen Community. Umso mehr schmerzt es den Erzähler an diesem Morgen, dass er an der Schleuse, dem Sicherheitscheck, scheitert, die biometrische Identifikation immer und immer wieder daneben geht.
Die Dioden leuchteten rot auf und ein dumpfes, entfernt guttural brodelndes Warnsignal ertönte. Obwohl sofort klar war, dass die Geste banal wirken musste, wischte ich mit dem Handteller über die Hose. Der Sensor tastet die Handvenen ab. Äußere Verunreinigungen oder Verletzungen sind für die Identifizierung ohne Bedeutung. Warum schlug die Erkennung fehl?
Mit den Floskeln aus seiner Arbeitswelt versucht dieser Erzähler, sich zu beruhigen. Immer wieder beschwichtigt er sich, selbst wenn er bei seinem Versuch, dem Fehler auf die Schliche zu kommen, gegen Mauern läuft. Dass er in seiner von Schönthaler in aller künstlichen Klischeehaftigkeit wunderbar getroffenen Sprache gefangen ist, hat etwas Perfides. Sie selbst bestätigt das System, das ihn ausstößt. Es wäre banal, das alles nur als Kritik an den letztlich vom Menschen absehenden Mechanismen der schönen neuen Technowelt zu interpretieren. Schönthalers Roman geht tiefer, berührt die metaphysischen Dimensionen des Projekts einer neuen medialgesellschaftlichen Ordnung. Was bei Kafka undurchschaubare Bürokratie war, ist heute nicht mehr begreifbare Technologie. Wie bei Kafkas Prozess nimmt die Suche nach einer Erklärung und der verzweifelte Wunsch nach Zugang immer absurdere Züge an. Der Erzähler wird vertröstet, abgewiesen, für dumm verkauft, am Ende gar verlacht. Niemand weiß etwas zu seinem Fall zu sagen oder keiner möchte ihn mit der Wahrheit konfrontieren, dass er nicht mehr erwünscht zu sein scheint. Der Ausgeschlossene sucht nach Mustern, aber kann keine finden. Der heruntergekommene Anwalt Mercer, den der Erzähler schließlich aufsucht, ist ein entfernter Verwandter von Kafkas Advokat Huld, dessen Gehilfin Leni heißt hier Corey. Anachronistische Wesen in einer beschleunigten Welt. Alles bleibt bei Schönthaler im Wagen, im Verborgenen, innerhalb des Rings, dessen Zentrum wir nie erreichen. Mit dem Erzähler bleiben wir außen vor. Dave Eggers hat in seinem Roman »The Circle« die dystopische Vision eines nach Weltherrschaft strebenden, die individuellen Freiheitsrechte einschränkenden Internetgiganten aus seinem Machtzentrum heraus erzählt. Schönthalers Ring, obwohl wir über seine Absichten wenig erfahren, erinnert an dieses Amalgam aus Facebook, Google und Amazon. Was Schönthaler von Eggers allerdings unterscheidet, ist seine Sprache. In der Akkuratheit, wie sie die aufgeblasene Zukunfts- und Technologiegläubigkeit nachahmt und den Körper als Erweiterung der Maschine darstellt, lässt sie zugleich Abgründe aufscheinen. Es ist ein Ton der Vernunft und in dem verbirgt sich das Grauen, einem Apparat ausgesetzt zu sein, der von Algorithmen gesteuert wird.
Zunächst sprach ich mit einem Assistant People Manager, wurde dann zu einer Person weitergereicht, die sich für nicht zuständig erklärte und landete schließlich bei der Systemadministration, die mir erneut mitteilte, unter meinem Namen sei kein Eintrag hinterlegt.
So prallt das Ich ständig ab. Im Gespräch mit einer Kollegin wird deutlich, was sich geändert hat, wie Ausschluss heute funktioniert.
Natürlich wird sich die Realität von Einzelnen immer abkehren oder gegen sie verschwören. Ich frage mich nur, ob man dahinter noch ernsthaft eine koordinierte oder geheime Absicht vermuten kann. Du meinst, dass die Paranoia nicht mehr taugt, um den Riss in der Wahrnehmung zu kitten?
Das ist die große Frage dieses Buches. Inwieweit verselbstständigen sich die Maschinen, die man einmal programmiert hat? Die Optimierung des Computers, der ohne Vorgaben eigensinnig lernt, sogenanntes Verstärkungslernen, führt nicht nur zu einem Verlust an Kontrolle, sondern auch zu einem technokratischen Verständnis der Welt. Wenn der Apparat etwas entscheidet, verlieren sich Verantwortlichkeiten und Gegner. Ein Faschismus der Maschinen mit dem Menschen als willigem Helfer. Der Erzähler erkennt ziemlich spät, dass er ein Opfer dieser Logik ist und flieht aus der Welt. Der dritte Teil des Buches, durch den wir überraschenderweise von einer Ich-Erzählerin, einer Journalistin, geführt werden, spielt in einer sektenartigen Wüstengemeinschaft. Die nutzt ein ehemaliges Spionagezentrum, um den Widerstand gegen die großen Internetkonzerne zu organisieren, ohne dass die Aktionen oder Motivationen dieser Leute sonderlich konkretisiert würden. Auch der ausgeschlossene Ringer, aus dessen Perspektive wir bisher das Geschehen betrachtet haben, taucht dort im Brain auf. Nun als Beobachter.
Während des Treffens beteiligte er sich kaum an der Diskussion. Stellvertretend berichtete Ransom von seiner ehemaligen Arbeit im Ring und der Ads and Sales Abteilung. Ransom verfocht die Meinung, dass seine Expertise im Bereich Werbung sich für das Brain als wertvoll erweisen könnte. Das Wachsen einer Firma oder Durchsetzen einer Technologie hängt von der mittelfristigen Finanzierung ab.
Zwischen den großen Teilen des Buches gibt es motivische Verknüpfungen. Das Bild des Kojoten etwa, eines unbändigen, auf das ursprüngliche, spirituelle verweisenden Tiers, taucht an mehreren Stellen auf. Dennoch wirkt dieser Wüstenteil mit seinem Perspektivwechsel, seiner Anlehnung an verschiedene popkulturelle Mythen des Outsiders, des im Untergrund agierenden Systembekämpfers, ein bisschen wie ein Anhängsel. Das Unheimliche und Geheimnisvolle der ersten beiden Kapitel hinterlassen einen stärkeren Eindruck. Schönthalers »Der Weg aller Wellen« besticht durch seine brisante Gegenwärtigkeit, die Art und Weise, wie die Fragen nach dem Zusammenspiel von Macht und Technologie, Ordnung und Chaos gestellt werden. Das ist mehr Kafka als Eggers, mehr Don DeLillo als Richard Powers. Schönthalers bislang vorliegendes Werk bewegt sich an der Grenzlinie von Utopie und Dystopie. Der 42-jährige Autor hat ein Sensorium für die Zombiehaftigkeit, die Verlorenheit oder transzendentale Obdachlosigkeit seiner Figuren im digitalen Universum, die er zuweilen auch auf komische Weise inszeniert. Und er verfügt über eine ästhetische Reflektiertheit und sprachliche Interessantheit, die die Bücher über den Mainstream zeitgenössischer Deutungen von Mensch-Maschine-Relationen hinausheben. Mit »Der Weg aller Wellen« hat er den zweiten Teil seines Technologieprojekts »Leben und Dienste« vorgelegt. Und er dürfte angesichts des dramatischen digitalen Wandels damit erst am Anfang stehen.
Der Weg aller Wellen heißt der neue Roman von Philipp Schönthaler. Erschienen ist er im Verlag Mattes und Seitz. Sie hörten eine Rezension von Ulrich Rüdenauer. Andrei Kurkov ist Ukrainer. Er lebt in Kiew, doch seine Muttersprache ist Russisch. Auf Russisch schreibt er deshalb auch seine Romane, von denen etliche bereits ins Deutsche übersetzt wurden. Die meisten sind schelmisch, politisch, aber eben mit Schalk. Sein neuer Roman fällt allerdings stiller aus. Graue Bienen heißt er und er führt in den Donbass, direkt zwischen die russisch-ukrainische Front. Denn in dieser Pufferzone leben Menschen. Sergejitsch zum Beispiel, Imker und wichtigster Mann in Kurkows neuem Roman. Kurkow weiß, wovon er schreibt, denn er hat viel an der Grenze recherchiert. Gisela Erbslö hat seinen Roman gelesen und den Autor in Kiew auch zum Gespräch getroffen.
Die Bienen sind Sergejitschs ganzes Glück. Und weil er sie hat, geht es ihm nie so ganz schlecht, obwohl sein Dorf in der sogenannten grauen Zone liegt. Die graue Zone ist das Gebiet zwischen den Fronten. Auf der einen Seite stehen Soldaten der Ukraine, auf der anderen Russen und Separatisten. Graue Zone heißt, keinen Strom haben, erbärmliches Essen und auch, unversehens, in die Schusslinie eines Scharfschützen geraten können. Oder das Haus wird von einer Granate getroffen oder die Bienenstöcke. Alle anderen Dorfbewohner sind tot oder geflohen, außer einem, Paschka Sergejitschs Kindheitsfeind. Aber der hält es mit der russisch-separatistischen Seite, während Sergejitsch die ukrainische bevorzugt. Was der Autor Andrei Kurkov seiner Romanfigur zumutet, bestimmt seit 2014 den Alltag tausender Menschen im Osten der Ukraine. Wobei aber nicht der Krieg selbst sein Thema ist, sondern der Alltag der kleinen Leute, die den Krieg nicht verursacht haben und auch nicht an ihm teilnehmen wollen.
Ihr Leben ist die Охрана ihres eigenen Weltes.
Ihr Leben dreht sich um die eigene kleine Welt, die es zu schützen und zu bewahren gilt. Hauptsache, niemand rührt sie an. Dann werden auch sie sich nicht in die große Welt einmischen, die sie meist nicht verstehen und der sie kaum nahe kommen. In meinem Roman geht es aber auch um das Thema Menschlichkeit. Wenn zwei politische Lager um ihre Siegeswillen bereit sind, Tausende von Menschen umzubringen, müssen wir danach fragen, wie es zu dem Krieg gekommen ist und welche Werte und Ziele diejenigen haben, die am Krieg teilnehmen. Es ist ja ein Krieg um erfundene Symbole und erfundene Ziele. Eine riesige geopolitische Prügelei, die als Erbe der sowjetischen Mentalität entstanden ist.
Kurkovs Hauptfigur Sergej will mit dieser politischen Prügelei nichts zu tun haben, aber er muss mit ihr leben schon im dritten Jahr. Gewöhnung, weghören, wenn die Granaten kommen und in die Vergangenheit abtauchen, das ist Sergejs Strategie. Detailreich und sehr genau schildert Kurkov Sergejs Alltag und sein persönliches Leben. Er ist kein Kämpfer. Für seine Bienen aber fühlt er sich ganz und gar verantwortlich. Und er macht seinem ukrainischen Mutterland den Vorwurf, dass es der grauen Zone gegenüber unverantwortlich handelt.
Das Mutterland lag dort, hinter der Kuppe, hinter dem Horizont. Der Horizont verteidigte es sozusagen gegen die graue Zone. Nur warum musste es sich gegen die graue Zone verteidigen? Die graue Zone überfiel niemanden. Jenseits der grauen Zone lag ein weiterer Horizont, der ebenfalls bewaffnet war. Und da gingen nun beide Horizonte mit Waffengewalt gegen die graue Zone vor. Sie wollten durch sie hindurch den anderen treffen. Wenn die einen wie die anderen wieder fortgingen, würde die Zone wieder zum Mutterland.
Die Horizonte aber bleiben und schicken sogar ihre kleinen Vertreter, den ukrainischen Soldaten Petro, mit dem er sich anfreundet, und einen russischen Scharfschützen, der praktisch alles Lebende in seiner Umgebung aufs Korn nimmt. Der bleibt zunächst im Verborgenen, hinterlässt aber Spuren im Schnee. Sergej folgt ihnen und findet das Lager des Schützen. Zwei spannende Handlungsfäden laufen hier parallel, um später zusammenzukommen, erst in Sergejs Fantasie, dann real.
Er stellte sich vor, wie jetzt durch das Tor, das durch den Garten in den Hof führte, der Soldat Petro käme. Er würde sicher müde sein. Denn von ihren Stellungen bei Zhdanivka bis nach Malaya Starogradovka war es für einen Fußmarsch keine geringe Entfernung. Für eine Kugel war es natürlich ein Katzensprung. Zack, und sie war da. Was, wenn er jetzt das Feld überquert und der Scharfschütze, der auf dem Stroh im Garten der Krupins liegt, schon auf ihn wartet, dachte Sergej erschrocken.
Drei Teile hat dieser Roman. Im zweiten Teil will Sergej seine Bienen retten, was ihn in den ukrainischen Westen führt. Dort, wo kein Krieg herrscht und die Dörfer noch ganz sind, vertreibt man ihn aber bald als unwillkommenen Donbass-Flüchtling. Daraufhin macht er sich auf Richtung Krim, die unter russischer Herrschaft steht. Hier lässt Kurkov seinen Protagonisten Zeuge repressiver Maßnahmen gegen die Tataren werden. Wie da was geschieht, erfahren wir durchweg aus der Perspektive des unpolitischen Imkers. Das Wissen um historische Hintergründe und die realen politischen Vorgänge spart der Roman konsequent aus. Sergej ist ein einfacher Mann. Er erlebt und erinnert und träumt. Ereignisse, die er tagsüber hinnehmen musste, kehren des Nachts in grellen, oft quälenden Bildern wieder. So kommen seine Ansichten und seine Entscheidungen zustande. Kurkov erzählt Sergejs Geschichte weitgehend leicht und humorvoll. Aber nicht ohne immer mal wieder groteske Szenen der Zerstörung einzustreuen, wie das Einsammeln einzelner Körperteile des von Granaten zerrissenen Scharfschützen, zu dem der Imker von dessen Kumpanen gezwungen wird. Atmosphärisch dicht wird die Geschichte besonders in den Krimbergen, wo sich Sergej der ihm fremden Kultur der Tataren nähert. Umso überzeugender ist seine Sprachlosigkeit angesichts der Maßnahmen gegen ihr Dorf. Graue Bienen ist ein politisches Buch. Der Autor möchte es aber auch als ein Buch über Menschengeschichte verstanden wissen.
Потому что сейчас то, что происходит и в Крыму, и на Донбассе, уже много раз происходило в истории мира.
Weil es das, was jetzt im Donbass und auf der Krim vor sich geht, schon tausendmal in der Geschichte der Welt gegeben hat. Die Krim ist einfach ein Symbol, sowohl für den russischen Imperialismus als auch für die Vertreibung der Tataren. Es war ihr Land. Man hat sie früher deportiert und jetzt deportiert man sie wieder. Mein Hauptthema aber bleibt das Schicksal der gewöhnlichen kleinen Leute, deren Leben von den politischen und emotionalen Entscheidungen sowohl der ukrainischen als auch der russischen Machthaber zerstört wird.
Man kann an Kurkows Buch eine Überfrachtung mit Details aus dem Alltag kritisieren. Manches ist längst gesagt und hemmt in der Wiederholung den Erzählfluss, manche Szene hängt durch. Und doch, wie er hier einfühlsam und persönlich denen eine Stimme gibt, die keine haben und die in die Mühlen der politischen Hasardeure geraten sind, lohnt allemal die Lektüre. Er betreibt keine Schwarz-Weiß-Malerei, hier die Guten, da die Bösen. Mit der Tendenz seines Buches nimmt er deutlich Partei für die Anliegen der Ukraine, aber er kritisiert diejenigen, die die Verantwortung haben und sie nicht übernehmen. Auch insofern ist Graue Bienen ein aktuelles Buch.
Gisela Erbslöbe sprach Graue Bienen, den neuen Roman des Ukrainers Andrei Kurkow. Aus dem Russischen übersetzt von Johanna Marx und Sabine Grebing, erschienen im Diogenes Verlag. Im September und Oktober kommt Andrei Kurkow übrigens nach Deutschland und in die Schweiz und liest in verschiedenen Städten auch aus seinem Buch. Zum Ende dieser Sendung nenne ich Ihnen jetzt nochmal die 6 neuen Bücher, die wir heute besprochen haben. Das waren Die Familie von Andreas Mayer, Band 7 seines Projektes Ortsumgehung, erschienen im Surkamp Verlag. Dann Mark Twains Reisebetrachtungen in der Schweiz, Diogenes Verlag. Und Mustafa Khalifas Gefängnisbericht Das Schneckenhaus, Weidle Verlag. Wir sprachen über Tage des Grauens und der Verzweiflung vom Seemann Owen Chase, Morio Verlag. Wir rezensierten Der Weg aller Wellen, den neuen Roman aus der Arbeitswelt von Philipp Schönthaler, Verlag Mattes und Seitz. Und lasen zum Schluss Graue Bienen von dem Ukrainer Andrei Kurkow, Diogenes Verlag. Die Musik kam vom Album Tour d'Horizon von der Band David Hellbock's Random Control. Alle Buchtitel und Rezensionen finden Sie wie immer auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und um 20 nach 6 senden wir Der veruntreute Himmel, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Franz Werfel. Sie hören eine Produktion aus dem Jahr 1951. Um die Technik kümmerte sich heute Andreas Bernhard. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.